Es ist Montag, der 3. November 2025. Sie hören Konterfunk aktuell. Am Mikrofon ist Stefan Milius. Wir beginnen die heutige Sendung mit einem Hinweis unseres Werbepartners, der Sandwirt. Der Sandwirt ist das Magazin des konstruktiven Widerstands. Unter seinen Autoren sind einige der wichtigsten freiheitlichen Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Beim Sandwirt geht es nicht um tagesaktuelle News, sondern um die gründliche Analyse, was gerade eigentlich passiert. Jede Woche serviert Ihnen der kostenlose Newsletter des Sandwirts alle Beiträge der Woche. Darunter unter anderem diesmal Klaus-Rüdiger May über den neuen Klassenkampf der Sozialdemokraten, Norbert Bolz über den Antikapitalismus der politmedialen Elite, Wolfgang Herles über den Friedensfürsten Donald Trump. Den Sandwirt lesen, hören und sehen Sie unter www.dersandwirt.de. Und damit kommen wir zu den Themen der heutigen Sendung. Ein Pfeiler der Klimapolitik ist die sogenannte CO2-Bepreisung. Für die Emission von Kohlendioxid wird eine Abgabe bezahlt. Die Industrie in Deutschland mag sich mit dieser als Klimaschutz verkauften Maßnahme immer weniger abfinden. Ihre Kritik: Fürs Klima wird damit nicht wirklich etwas erreicht, dafür leidet die Wirtschaft, weil sie im internationalen Wettbewerb benachteiligt ist. Wir schauen uns das Modell der CO2-Bepreisung und seine Auswirkungen genauer an im Gespräch mit dem Diplom-Ingenieur Bernd Fleischmann. Im österreichischen Graz soll eine riesige Moschee entstehen, finanziert, so die offizielle Erklärung, aus Spendengeldern. Es gibt aber auch eine andere These, nämlich die, dass es das Geld aus einem undurchsichtigen Geflecht ist, das in Verbindung mit der sogenannten Muslimbruderschaft steht. Diese steht für die politische Auslegung des Islam. Mit dem islamischen Religionspädagogen Ednan Aslan sprechen wir über die internationalen Netzwerke dieser Organisation, die über scheinbar harmlose Vereine in Österreich agiert. Exilafghanen in Deutschland befürchten das Schlimmste, seit in Bonn ein Taliban als Generalkonsul wirkt. Die Botschaft war früher ein sicherer Hafen für sie, nun liegen sensible Daten dieser Menschen in der Hand des Regimes, vor dem viele von ihnen einst geflüchtet sind. Wie konnte es dazu kommen und was hat die Bundesregierung dazu gebracht, die Taliban, die sie nicht offiziell anerkennt, auf dieser Schlüsselposition zuzulassen? Zu Gast dazu ist Shakira Rahimi, die selbst einst als Kind aus Afghanistan nach Deutschland kam. Und im Kommentar von Frank Wahlig geht es um den deutschen Außenminister, der mit 200 Millionen Euro im Gepäck die Menschenwürde nach Syrien bringen wollte, während das Problem der Syrer in Deutschland ungelöst bleibt. Die CO2-Bepreisung gilt als Herzstück der europäischen Klimapolitik, doch aus der Industrie kommt immer schärfere Kritik. Evonik-Chef Christian Kullmann nennt den Emissionshandel eine bürokratische Trickserei ohne Effekt und warnt, dass Deutschland sich mit seinen strengen Auflagen im internationalen Wettbewerb selbst schwäche. Auch andere Unternehmen sehen die steigenden CO2-Kosten als Standortnachteil, während der Nutzen fürs Klima fraglich bleibt. Wir sprechen heute darüber mit Diplom-Ingenieur Bernd Fleischmann, der die aktuelle Klimapolitik grundsätzlich in Frage stellt und die CO2-Abgabe als Wohlstandsvernichtungsprogramm bezeichnet. Guten Tag, Herr Fleischmann.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Fleischmann, wenn der europäische Emissionshandel eine bürokratische Trickserei ist, wie es eben aus der Industrie derzeit zum Teil heißt, erklären Sie uns mal, worin besteht denn genau der Trick?
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was Herr Kullmann mit der Trickserei meint, aber er hat natürlich mit seiner Kritik völlig recht. Denn falls es ein Klimaproblem mit Kohlendioxid gäbe, wäre das natürlich ein globales Problem. Und lokale Steuern und Gebühren, die verzerren den Wettbewerb und führen nur dazu, dass die Produktion abwandert. Vor allem natürlich in Länder mit geringeren Energiekosten und das sind dann meistens Länder mit höheren Emissionen, vor allem in Asien.
Die Kritik lautet also, die CO2-Abgabe benachteiligt deutsche Unternehmen massiv im globalen Wettbewerb. Mir leuchtet ein, die Energiepreise werden höher und das ist nicht gut. Gibt es weitere Nachteile, die sich ganz konkret im unternehmerischen Alltag auswirken?
Ich habe mal ein Beispiel gerechnet für das Emissions Trading System der Phase 2, wie das die Kosten erhöht. Das habe ich gemacht für eine Tonne Stahl, hergestellt im Hochofen-Konverter-Verfahren. Es gibt noch ein anderes Verfahren, das ist etwas besser, aber jetzt habe ich mal das Verfahren genommen, weil das das Übliche ist. Und die CO2-Kosten je Tonne Stahl, die waren 2024 40 Euro. Die steigen nächstes Jahr auf ungefähr 64 Euro und in 2027 lauten die Prognosen 82 Euro. Und es geht dann weiter. Schätzungen sagen bis 250 Euro bis 2030 und bis 400 Euro in 2040. Und eine Tonne Rohstahl kostet im Einkauf halt nur etwas über 400 Euro. Das heißt, diese zusätzlichen Kosten, die deutsche und andere europäische Hersteller da zu tragen haben, das sind etwa 20% zu den Gestehungskosten und ab 2040 ist das eine Verdopplung der Preise. Wobei ab 2040 ist natürlich theoretisch, weil bis dahin produziert niemand mehr Stahl in der EU, das ist klar. Und mit anderen Produkten wird es genauso sein.
Vielleicht muss man zum besseren Verständnis auch mal noch einen Schritt zurückgehen und darüber sprechen, wie dieser Emissionshandel überhaupt funktioniert. Lässt sich das einfach erklären?
Das ist ganz ehrlich kompliziert. Es ist ein bürokratisches Monster auch. Meine Kritik, die ist eher grundsätzlicher Natur, denn es geht ja darum, die CO2-Emissionen zu reduzieren, aber das macht keinen Sinn. Der erste Punkt ist, CO2, Kohlendioxid, ist das Molekül des Lebens. Es ist Voraussetzung für die Photosynthese, das weiß ja jeder. Pflanzen und Phytoplankton stehen am Anfang der Nahrungskette auf dem Land und im Meer. Und Pflanzen wachsen besser mit mehr CO2 in der Luft. Das weiß eigentlich auch fast jeder. Und sie brauchen weniger Wasser. Das weiß jetzt nicht jeder. Sie brauchen weniger Wasser, weil sich die Spaltöffnungen auf der Blattoberfläche verkleinern. Das ist ein Hauptgrund für die Rekordernten, die jedes Jahr eingefahren werden. Das sieht man ja an den Statistiken. Der zweite Punkt ist, deshalb gibt es auch eine positive Klimaveränderung durch mehr Kohlendioxid. Die Welt wird grüner. Das zeigen Satellitenmessungen. Und vor allem haben halbtrockene Gebiete, die also vom Wachstum durch CO2 und vom weniger Wasserverbrauch durch mehr CO2 profitieren, gewonnen. Also halbtrockene Gebiete wie Indien, Australien, der Westen der USA und der Sahel. Und die Bevölkerungszahl des Sahel konnte sich in den letzten 40 Jahren deshalb verdreifachen bis vervierfachen, weil es grüner wurde. Das muss man immer wieder betonen. Die angebliche Ausbreitung der Wüsten ist eine Falschbehauptung. Und Messungen zeigen, dass die Temperaturerhöhung durch Kohlendioxid sehr gering ist, nämlich weniger als 0,2 Grad in den letzten 40 Jahren. Dass es wärmer geworden ist, das liegt in erster Linie am Rückgang der Bewölkung und das weiß auch der Weltklimarat IPCC. Der hat aber in seinem letzten Bericht von 2021 die Grafik, die das zeigt, spiegelbildlich dargestellt, um diese Tatsache zu verschleiern. Das ist ein Riesenskandal, der aber in den Medien nicht thematisiert wird. Das ist eine Grafik auf Seite 936 im Bericht der Working Group 1, die die reflektierte Sonnenstrahlung darstellt. Und das zeigen die Spiegel verkehrt. Das ist unglaublich.
Das heißt, Sie sagen, dieser versprochene positive Effekt aufs Klima, der tritt gar nicht ein. Dafür haben wir einen Wettbewerbsnachteil und eine weitere Kritik aus den Unternehmen, aus der Industrie lautet, durch diese Abgabe fehlt das Geld für Investitionen in Forschung und Entwicklung. Das heißt, die CO2-Bepreisung ist ein Bremser für technische Innovation. Würden Sie das bestätigen?
Das ist natürlich auch richtig. Ja, das Geld fehlt natürlich an anderer Stelle und es ist eigentlich zum Fenster rausgeworfen. Wenn Sie sich anschauen, was der Anteil Deutschlands ist an den globalen CO2-Emissionen, der ist weniger als 1,5%, ungefähr 600 Millionen Tonnen. Und das ist weniger als der Anstieg der Emissionen pro Jahr in China in den Jahren 2022 und 2023. Wenn wir also morgen sämtliche CO2-Emissionen einstellen, interessiert das Klima so viel, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt. Und einer der wichtigsten Punkte für mich, oder vielleicht sogar der wichtigste Punkt, wärmer ist besser. Es wird immer vor der Hitze gewarnt, aber Tatsache ist, da gibt's mehrere Veröffentlichungen im Lancet, das ist das renommierteste medizinwissenschaftliche Journal. Durch Kälte sterben 5 bis 10 Mal mehr Menschen als durch Hitze, auch in Südeuropa. In Singapur zum Beispiel ist die Durchschnittstemperatur 17 Grad höher als in Deutschland und die Menschen leben 5 Jahre länger. Also wir sind nicht Ende von irgendwas und diese Klimakatastrophe, die da an die Wand gemalt wird, das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Es geht, glaube ich, darum, die ganze Wirtschaft zu steuern. Es geht um planwirtschaftliche Maßnahmen. Das Ganze ist unwissenschaftlich. Es ist gut, dass der Kontrafunk das thematisiert, aber es müssten noch viel mehr das thematisieren.
Sie haben bereits die Verhältnismäßigkeit dieser Klimamaßnahme angesprochen. Deutschland zahlt etwa 20% aller CO2-Gebühren weltweit, verursacht aber nur 2% der Emissionen. Nun sagen die einen, na seht ihr, das ist reine Symbolpolitik. Die anderen sagen, na ja gut, irgendjemand muss ja anfangen und die anderen folgen dann schon nach. Was sagen Sie dazu?
Die werden nicht nachfolgen. Warum sollten sie? Diese Fakten, die ich dargestellt habe, die sind ja alle nachvollziehbar, nachprüfbar. Das wissen die Chinesen natürlich auch und die Inder. Und die Amerikaner wissen es auch. Donald Trump ist nicht aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen, weil es ihm ums Geld geht, sondern weil er Berater hat, die ihm sagen, CO2 ist nicht schlimm, Wärme ist besser, die Pflanzen wachsen besser und es macht überhaupt keinen Sinn und schon gar keinen Sinn macht's, wenn nicht alle mitziehen. Ja, vor allem China und Indien und Indonesien, diejenigen, die am meisten Zuwachs haben an CO2-Emissionen.
Bleiben wir gleich bei denen, die nicht mitziehen. Es gibt ja viele Länder, insbesondere in Asien und den USA, die eben keine vergleichbaren Abgaben haben. Was bedeutet das denn langfristig für den Industriestandort Deutschland? Wie sieht Ihre Prognose da aus?
Was ich eingangs gesagt habe beim Stahl, wenn die EU das durchzieht, dann wird das sämtliche produzierenden Firmen, die viel Energie verbrauchen, vertreiben aus der EU. Ja, die machen einfach zu, weil sie nicht mehr konkurrenzfähig sind. Das ist ganz klar. Vielleicht ist das ja auch das Ziel, weiß ich nicht, aber das ist jedenfalls Fakt.
Sie haben sich lang und intensiv mit dem Emissionshandel auseinandergesetzt. Ist aus Ihrer Sicht eine Reform möglich oder müsste man das System komplett beerdigen?
Ich plädiere dafür, das komplett zu beerdigen, denn es ist eh so kompliziert, dass eine Reform, die der Industrie hilft, mit Ausnahmen und so weiter, das Ganze noch komplizierter macht, dann noch mehr Bürokraten beschäftigt und das Ganze noch planwirtschaftlicher wird. Ja, ich bin für die soziale Marktwirtschaft und in der sozialen Marktwirtschaft, da sollte man vielleicht Emissionsgrenzen vorschreiben für wirkliche Schadstoffe, aber Kohlendioxid ist kein Schadstoff und deshalb macht das ganze System keinen Sinn. Und so wie die USA ausgestiegen sind, werden auch andere Länder aussteigen, wenn sich die Regierungen da ändern. Ja, zum Beispiel in England. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass UKIP das weitermachen wird. Oder in anderen Staaten auch. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann werden es immer weniger Staaten. Die Staaten, die sich zu Net Zero, also Netto Null Emissionen bis 2040 oder 2045 verpflichtet haben, die machen nur ungefähr 10% der globalen Emissionen aus. Ja, China sagt zwar, okay, wir wollen bis 2060 raus, aber wer glaubt denn das? Das machen die natürlich nicht.
Es ist ja vermutlich illusorisch, dass in Deutschland die aktuelle Politik nun einfach das Thema Klima ganz von der Agenda streicht. Gibt es dann ein sinnvolles Klimaschutzsystem, das Umwelt und Wirtschaft gleichermaßen schützt? Oder sagen Sie, nein, ganz aufhören damit, das überhaupt zu versuchen?
Also ich bin auf jeden Fall dafür, das komplett aufzuhören, weil man kann das Klima nicht schützen. Mehr Kohlendioxid wirkt sich positiv aus, nicht negativ. Warum sollte man da was machen? Wie gesagt, Umweltschutz ja. Und da hat man in Deutschland ja schon viel gemacht mit der Luftreinhaltung von Kohlekraftwerken und allem anderen, was emittiert. Und diese Luftreinhaltung hat auch dazu beigetragen, dass es wärmer geworden ist, weil damit kühlende Emissionen reduziert wurden. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Uns ist es doch nicht zu warm hier. Und es ist auch woanders in der Welt nicht zu warm. Ja, ich habe es gesagt, im Sahel hat sich die Bevölkerungszahl verdreifacht und vervierfacht. Das ist durch den CO2-Anstieg möglich geworden. Und es ist nicht so, dass die ärmsten Länder am meisten leiden. Nein, überhaupt nicht. Es wird viel behauptet, ohne das fundiert begründen zu können. Die ganzen Anstrengungen, die wir unternehmen, um CO2 zu reduzieren, die sind letztlich kontraproduktiv. Wenn ich an die Windräder denke oder an die PV-Plantagen, die ja auch umweltschädlich sind, da werden Wälder abgeholzt für Windräder. Das macht alles keinen Sinn. Diese CO2-Thematik, das muss mal wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden. So wie das Trump macht.
Das wäre aber dann ein großer Wurf, auf die muss man in der Politik in aller Regel lange warten. Gibt es schnelle Maßnahmen, die Sie der Bundesregierung ans Herz legen würden, um den Industriestandort Deutschland nicht noch weiter zu belasten oder im Idealfall schnell zu entlasten?
Es gibt nur eine schnelle Möglichkeit und das ist der Ausstieg aus dem ETS-System, aus dem Zertifikatehandel. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, das innerhalb der EU zu machen, dass man da aussteigt. Aber das ist das einzig Sinnvolle. Wenn wir es nicht machen, wenn wir dieses System beibehalten, werden wir viele hunderttausend Arbeitsplätze verlieren. Und das zieht natürlich dann auch Kreise, denn es hängt an jedem Industriearbeitsplatz wahrscheinlich ein weiterer in der Verwaltung, in den Kommunen und so weiter. Also das wird dramatisch für Deutschland und für viele andere EU-Länder auch.
Wird Deutschland das allerletzte Land global sein, das von diesem Kurs abrückt?
Ja, solange diese Brandmauer bestehen bleibt, die die CDU zu einer linken Politik zwingt, wird sich in Deutschland nichts ändern.
Die CO2-Bepreisung in Deutschland. Zu Gast war der Diplom-Ingenieur Bernd Fleischmann. Besten Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Milius.
In Graz in Österreich sorgt der geplante Bau einer großen Moschee für Diskussionen. Offiziell soll sie durch Spenden der Gemeindemitglieder finanziert werden. Es gibt aber Stimmen, die das anzweifeln. Sie sprechen von undurchsichtigen Geldströmen und Netzwerken, die bis zur Muslimbruderschaft reichen, jener Organisation also, die weltweit für eine politische Auslegung des Islam steht. Zu diesen Stimmen gehört Ednan Aslan, er ist Professor für islamische Religionspädagogik. Er hält Österreich für einen besonders attraktiven Standort für die Muslimbruderschaft, die hier zahlreiche wirtschaftliche Verflechtungen und Tarnverein unterhalte, mit einem Staat, der zusehends die Kontrolle darüber verliert. Professor Aslan ist dazu nun bei uns zu Gast. Guten Tag, Herr Aslan.
Guten Tag, Herr Milius. Danke für die Einladung.
Herr Aslan, der geplante Moscheebau in Graz sorgt, wie gesagt, für Aufregung. Vielen der Kritiker vor Ort geht es allerdings vor allem um die Dimension des Bauprojekts. Sie hingegen gehen weiter und sagen, dieser Fall sei nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um Geldflüsse in islamische Organisationen in Österreich geht. Was meinen Sie damit konkret? Was verbirgt sich unter dieser Spitze?
Wir haben in Österreich, in Europa insgesamt so eine Schwäche, dass wir die Wirklichkeit der islamischen Organisationen, Teile der islamischen Organisationen nicht kennen. Zum Beispiel in Graz, dieses Moscheeprojekt. Man darf diesen Verein nicht nur als einen Verein in Graz sehen, sondern vielmehr in einem internationalen Kontext. Diese Organisationen sind sehr gut international vernetzt. Und natürlich holen ihre Finanzen aus den verschiedenen Teilen der Welt, vor allem aus der islamischen Welt. Aus diesem Grund können wir diese Moschee in Graz nicht nur eine Moschee in Graz sehen, sondern vielmehr in einem internationalen Kontext, woher diese Organisation kommt, mit welchen Weltorganisationen diese Vereine zusammenarbeiten, wo sie ihre Anweisungen bekommen, vor allem mit welchen Hilfsorganisationen sie ja eng zusammenarbeiten. Wenn wir diese Netzwerke nicht gut beleuchten, dann haben wir natürlich auch ein falsches Bild über diese Moschee oder andere Moscheen, die wir nur in einem Ort wahrnehmen. Diese Moscheeorganisationen muss man in einem internationalen Netzwerk wahrnehmen. In diesem Fall diese Moschee in Graz, nicht nur eine Moschee in Graz, sondern ein Teil der internationalen Organisationen.
Offiziell heißt es ja eben, das Projekt werde rein aus Spenden der Mitglieder finanziert. Sie scheinen dem zu misstrauen. Gibt es denn konkrete Hinweise darauf, dass das nur eine Schutzbehauptung ist?
Man kann über 500 Millionen nicht aus eigenen Mitteln einfach finanzieren. Das ist unvorstellbar. Das kann dieser Verein nicht, das kann die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich überhaupt nicht. Sie können das nicht leisten. Dafür brauchen sie Personen, Hilfsorganisationen, die das ihnen ermöglichen. Das sind internationale Netzwerke, zum Beispiel aus Golfstaaten, aus Katar, aus der Türkei, aus Indonesien, aus verschiedenen Teilen dieser Welt werden diese Moscheeprojekte auch finanziert. Ein Moscheeverein mit 100, 200 Mitgliedern, von mehr als 300 Mitgliedern, die aus schwächsten Teilen dieser Gesellschaft kommen, können solche Projekte nicht finanzieren. Das ist unvorstellbar. Das können noch nicht mal Dachverbände in Sarajevo oder in der Türkei oder in Ägypten leisten. Dafür brauchen sie einfach kräftige, reiche Menschen, die das ihnen ermöglichen. Deshalb haben wir in Österreich zahlreiche Hilfsorganisationen. Wie sie wirken, wie sie auch mit ihren Geldern umgehen, haben wir darüber wirklich keine Kenntnisse. Der Staat, in diesem Fall österreichischer Staat, mit dieser Situation überfordert. Wir haben in Österreich vielleicht 600 islamische Organisationen und diese Organisationen haben ca. 100 Hilfsorganisationen. Wie diese Hilfsorganisationen mit diesen Spendengeldern umgehen, haben wir keine Vorstellung. Es geht nicht nur, dass sie Moscheeorganisationen finanzieren, sondern vielmehr im Ausland. Terrornahe Organisationen werden auch mit diesen Spendengeldern einfach finanziert. Aus diesem Grund habe ich das Gefühl, dass die Staaten in Europa die Kontrolle über diese Organisationen einfach verloren haben, weil diese Organisationen in vielen Bereichen viel professioneller arbeiten als die Regierungen, als die Behörden in Europa. Das ist einfach traurig zu sagen, aber bedauerlicherweise haben wir die Kontrolle über diese Organisationen einfach verloren. Schlimmer dabei entblößt, dass diese Organisationen unsere Behörden kontrollieren, das ist eine bedauerliche Entwicklung in Europa.
Sie gehen also von internationalen Netzwerken aus, die wirtschaftliche Strukturen aufbauen mit Firmen, Vereinen, Stiftungen. Wie geht das dann runter bis nach Österreich, dieses Netzwerk? Wie funktioniert das? Da wird irgendein Verein gegründet, der wiederum von irgendeiner Stiftung Geld bekommt und das geht dann immer weiter im globalen Kontext oder wie funktioniert das konkret?
Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben in Österreich zum Beispiel eine Hilfsorganisation mit Namen Rahma oder Hassana von Minligörisch Rahma, die mit vielen islamistischen Organisationen zusammenarbeiten. Die sammeln hier Gelder, das sind Bargelder, die man einfach sehr schlecht kontrollieren kann. Sie finanzieren dadurch verschiedene islamistische Organisationen zunächst in der islamischen Welt. Dabei natürlich haben sie auch Geldflüsse aus dem Ausland, die ihnen ermöglichen, ihre Strukturen in Europa zu festigen. Weil Europa eine gute Gelegenheit für viele Menschen aus den islamischen Ländern, dass sie ihre Gelder durch diese Hilfsorganisationen besser hier in Europa investieren können. Die haben hier Hotels, sie haben hier Schulen, sie haben hier Hilfsorganisationen, sie haben hier verschiedenste Kunst, Kultur, Religion, zahlreiche Organisationen, die ihnen einfach ermöglichen, diese Gelder professionell zu verteilen. Damit meine ich, das ist natürlich eine bedauerliche Entwicklung, dass sehr viele Behörden in Europa einfach nicht wissen, mit welchen Organisationen sie zu tun haben. Das heißt, was wir heute als eine Hilfsorganisation in Österreich wahrnehmen, sollte man das natürlich in einem internationalen Kontext wahrnehmen, dann können wir einfach feststellen, dass diese Hilfsorganisation mehr als eine Hilfsorganisation ist. Diese Hilfsorganisation ist eigentlich eine Geldverwaltungsinstitution eigentlich, die Gelder aus den Golfstaaten, aus unterschiedlichen islamischen Ländern in Europa investieren. Wir haben in Wien Hotels von solchen Organisationen. Wir haben von solchen Organisationen Schulen in Europa. Wir haben von denen verschiedene Medienkonzerne in Europa. Wir haben von denen natürlich in vielen anderen Bereichen, im Baubereich, und das ist eigentlich Kunstbereich. Sie haben auch sehr viele Investitionen in Europa. Diese Organisationen, diese Vereine darf man nicht nur als eine religiöse Organisation, sondern vielmehr als Holding, als eine Firma wahrnehmen. Diese Wahrnehmung einfach funktioniert in vielen Teilen auch von Europa leider nicht.
Nun hat ja Österreich 2015 das Islamgesetz eingeführt und das untersagt eigentlich die Finanzierung religiöser Aktivitäten aus dem Ausland. Ist denn dieses Gesetz so einfach zu unterlaufen?
Wir haben eine gute Rechtsgrundlage in Österreich, aber der Staat nicht in der Lage, die Praxis zu kontrollieren, weil diese islamischen Organisationen wissen, wie man mit dieser Situation umgehen können. Zum Beispiel ein gutes Beispiel. Sie haben nach diesem Gesetz verschiedene Stiftungen gegründet. Diese Stiftungen bekommen Spendegelder aus dem Ausland. Dadurch zahlen sie auch die Gehälter der Imamen, was nach diesem Gesetz nicht darf. Aber weil diese Organisationen sehr professionelle Organisationen sind, sind in der Lage, solche Gesetze umzugehen. Dann ist der Staat natürlich herausgefordert, darauf zu reagieren. Aber in diesem Fall fehlen für die Staaten in Europa die Kompetenzen, die einfach Machenschaften solcher Organisationen zu beleuchten und darauf zu reagieren. Das ist einfach eine bedauerliche Situation, die ich immer wieder zur Kenntnis nehme.
Reagiert hat Österreich 2020 mit groß angelegten Razzien gegen mutmaßliche Muslimbrüder, Hamas-Unterstützer und so weiter. Hat sich dadurch überhaupt nichts verändert? Ist alles beim Alten?
Ich weiß nicht, ob Sie die Berichterstattung darüber kennen, dass Muslimbruderschaft sogar ihre Leute beim Verfassungsschutz haben. Damit meine ich auch, inwieweit einfach solche Organisationen in die staatlichen Strukturen involviert sind. Nicht nur ein Verein, nicht nur eine Kulturorganisation, sondern unser Verfassungsschutz kann sich vor Muslimbruderschaft nicht schützen. Das heißt, dass Muslimbruderschaft ihre Leute sogar beim Verfassungsschutz haben. Wenn wir so eine Situation in Europa haben, und das ist nicht nur einfach in Österreich der Fall, sondern europaweit der Fall, dass wir die Kontrolle über diese islamistischen Organisationen verloren. Stelle man sich vor, ein Muslimbruderschaft-Mensch beim Verfassungsschutz in Österreich gibt Informationen den islamistischen Organisationen weiter. Wir haben einen festgestellt, aber das ist nicht nur Einzelfall. Das ist einfach eine Entwicklung in Europa, die Zukunft von Europa einfach gefährdet. Damit meine ich, wie die islamischen Organisationen professionell arbeiten, nicht nur als Verein, sondern ihre Leute einfach beim Verfassungsschutz Informationen national und international vermarkten. Das ist einfach mehr als Gefahr für die Zukunft von Europa.
Das heißt, wir sprechen nicht nur von einer ideologischen Nähe oder einzelnen personellen Überschneidungen, sondern Sie gehen von direkten Verbindungen der Muslimbruderschaft im Nahen Osten nach Europa und eben auch nach Österreich aus.
Natürlich, das ist in vielen Bereichen, das beobachten wir in den Medien. Wir haben in der Medienlandschaft sehr viele Muslimbruderschaft-nahe Personen, die einfach frei ihre Meinungen einfach vertreten. Wir haben einfach Muslimbruderschaft-nahe Personen in vielen Parteien in Österreich, in Europa. Wir haben Muslimbruderschaft nahe Personen in England und in vielen Teilen dieser Welt. Ministerpräsident von Schottland war ein ehemaliger Mitarbeiter der Muslimbruderschaft. Kandidat von New York, Bürgermeisterschaft. Das ist einfach sehr Muslimbruderschaft nahe Person. Ich kann Ihnen diese Beispiele erweitern. Das heißt, die sind nicht mehr einfach Personen aus einer Hinterhofmoschee, die sind einfach gesellschaftlich aktive Personen, die eigentlich die Tagesordnung in Europa bestimmen.
Diverse der Organisationen, die eben diesem Netzwerk der Muslimbruderschaft zugerechnet werden, distanzieren sich immer mal wieder von Extremismus. Wie glaubwürdig sind solche Distanzierungen?
Dieser Extremismus ist ein Produkt der Muslimbruderschaft. Sie meinen damit, dass sie nicht töten, dass sie vielleicht keinen Bombenanschläge einfach ausüben. Daran glaube ich auch. Aber alle Voraussetzungen für solche Anschläge, Morde, werden theologisch begründet, doch in vielen Moscheen auch gepredigt. Das heißt, dass sie die Grundlagen für diese Gewalt vorbereiten, aber diese Gewalt werden von jungen Menschen ausgeübt. Sie verurteilen vielleicht einfach die Handlung der jungen Menschen, aber sie wissen nicht, dass alle Voraussetzungen, alle Grundlagen für diese Gewalt kommen von diesen Organisationen. die sich als harmlose Organisationen bezeichnen, die einfach unsere multikulturelle Gesellschaft bereichern. Das ist nicht der Fall. In vielen Moscheegemeinden werden anti-westliche Ressentiments als ein fester Bestandteil der islamischen Theologie gepredigt. Diese Tatsache ist eine Wirklichkeit der islamischen Organisationen, die sich mit dieser Tatsache nicht auseinandersetzen möchten. Sie verurteilen die Folgen ihrer Theologie, aber die Theologie selbst wird nicht reflektiert, obwohl diese Theologie die Grundlage für solche Gewalttaten in Europa ist. Leider fehlen viele muslimischen Organisationen diese Reflexionsfähigkeit. Diejenigen, die das einfach tun oder versuchen, das zu verwirklichen, werden als Islamophoben, Islamfeinde einfach verurteilt. Und das ist auch eine weitere Realität, dass wir in Europa nicht nur eine physische Gewalt, sondern auch psychologische Gewalt haben, die viele Menschen einfach unter Druck setzen, dass sie ihre Meinung nicht mehr in der Öffentlichkeit vertreten können, weil sie einfach Angst haben, weil sie einfach ihre Familie, ihre Lebensexistenz in Europa fürchten.
Was könnte man denn konkret machen, um mehr Transparenz und Kontrolle zu schaffen, ohne dass man dann die Religionsausübung behindert, die ja legitim ist?
Wenn eine Religionsausübung natürlich nicht nur die Spiritualität, sondern auch politische Strukturen aufweisen, dann sollte man natürlich die Grenzen ziehen. Das tun viele islamische Organisationen, dass sie sich nicht nur als spirituelle Organisationen, sondern als politische Organisationen betrachten, die weltweit einfach als solches auch agieren. Ich gehe einen Schritt weiter. Wir brauchen wirklich Ministerien für diese Angelegenheiten, wie die einfach islamische Organisationen in Europa organisiert sind, wie man auf die besonderen Strukturen einfach solche Organisationen einschränken kann. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben in der katholischen Kirche eine Caritas als Hilfsorganisation, in der evangelischen Kirche haben wir eine Diakonie, aber auf der islamischen Seite haben wir hunderte von Organisationen. Dann sollte man einfach sich fragen, warum muslimische Organisationen über Hunderte, das gilt nur für Österreich, Hilfsorganisationen haben. Da brauchen wir auch eine Einschränkung, dass man vielleicht hier in Österreich eine anerkannte Religionsgemeinschaft haben, die eine Hilfsorganisation haben sollte, aber alle anderen Hilfsorganisationen sollte man verbieten. Die braucht man nicht, weil man die nicht kontrollieren kann. Und ich gehe wirklich einen Schritt weiter. Wenn die Zukunft von Europa für uns von Bedeutung ist, sollten wir einfach solche Ministerien oder Abteilungen in den Ministerien schaffen, die sich mit den muslimischen Organisationen, die mit deren Strukturen intensiv auseinandersetzen, weil die sehr professionell arbeiten, weil wir deren Hintergründe, internationale Vernetzungen mit einfachen Kenntnissen einfach nicht verstehen können.
Im Gespräch war Adnan Aslan, Professor für islamische Religionspädagogik. Besten Dank, Herr Aslan.
Ich danke Ihnen auch, Herr Müllers.
Der deutsche Außenminister Badefuhl pilgert nach Syrien und liefert dort eine milde Spende ab für den Wiederaufbau des Landes. Was er auch hätte tun können, aber nicht gemacht hat, Bedingungen an diese Unterstützung knüpfen. Der Kommentar von Frank Wahrlich.
Erfolg kann man kaufen. Für eine Politkaste, für die Geld keine Rolle spielt, gilt das ganz besonders. Der geplante China-Besuch von Außenminister Badefuhl wurde abgesagt, weil kein chinesischer Politiker seine Hand zur Begrüßung reichen wollte. Johann Badefuhl war also auf Besuch in Syrien mit der Schatulle unter dem Arm. 200 Millionen Euro für Aufbau und Menschenrechte und was auch immer die gutmenschelnde Begründung sein mag. Der Besuch war kurz, der Empfang freundlich, der Eindruck nachhaltig. Badefuhl stellte fest, das Land sei zerstört und auf absehbare Zeit könne keinem der Asylsyrer in Deutschland zugemutet werden, in ein so zerstörtes Land zurückzukehren. Ein menschenwürdiges Leben sei dort nicht möglich. Schon erstaunlich, so kurze Zeit in Damaskus und der Mann hat den vollen Überblick. Da ist es wieder, dieses politische Wieselwort Menschenwürde. Damit lässt sich alles begründen und rechtfertigen, selbst die Interessen Deutschlands nicht zu vertreten, selbst dem eigenen Innenminister diplomatisch in die Kniekehle zu treten. Der syrische Machthaber, ein Ex-Terrorist mit gestutztem Bart und Anzug, nahm das Geld. Eine Gegenleistung wurde nicht vereinbart. Wie viel kriminelle Syrer, jung, arbeitsfähig, gläubig, vielleicht aber nicht arbeitswillig, hätten mit dem Angebot von 200 Millionen Euro einreisen dürfen in ihre Heimat? Einen Asylgrund gibt es nicht mehr. Badefuhl hätte genau deshalb mit der Geldschatulle klappern sollen. Nimm deine Leute zurück, vor denen unsere Leute oft genug Schutz suchen müssen. Und es gibt Geld. Das hätte der Deal sein sollen. Hunderttausende Syrer müssten Deutschland verlassen. Die Sozialsysteme sind überdehnt worden. Die Syrer werden zu Hause gebraucht, Schutt und Dreck wegzuräumen. Aber vielleicht ist auch das keine Idee, die der Menschenwürde eines Badefuhl entspricht. Sollen etwa deutsche Gastarbeiter das Land nach europäisch-ökologischen Standards wieder aufbauen, gewissermaßen den syrischen Schutzsuchenden das Land schlüsselfertig übergeben? Der Außenminister spricht doch sonst von der Lehre aus der deutschen Geschichte, aber wahrscheinlich begreift er nur, was in die intellektuellen Stapfen seiner Vorgängerin im Amt passt. Ein wenig Nachhilfe, Herr Minister. Deutschland hat nach dem Krieg mehr als 10 Millionen Menschen aus den Ostgebieten aufgenommen. Die lebten in Scheunen, Siedlungen und in Nissenhütten. Eine nennenswerte Gefahr ging von diesen oft traumatisierten Menschen, die wirklich alles verloren hatten, nicht aus. Protestantische Ostpreußen in katholischen Gebieten, na und, es galt, die Trümmer des Krieges wegzuräumen, das integrierte. Und es gab so etwas wie Dankbarkeit, überlebt zu haben, aufgenommen worden zu sein. Aber daran zu erinnern, ist wahrscheinlich rechts und nicht hilfreich. Jetzt ist es unter der Menschenwürde, beim Aufbau seiner zerstörten Heimat anzupacken. Eitle Politiker geben Geld ohne Grund und Sinn und Zweck an Bürgerkrieger. Sie erhalten dafür einen Händedruck und garantieren die menschenwürdige Versorgung von Leuten, die längst nicht mehr in Deutschland versorgt werden sollten. Ein Außenminister, der so handelt und das Geld der Steuerzahler rauswirft, ist so überflüssig, wie seine gefallsüchtige Vorgängerin im Amt es war. Badefuhl hat noch nicht einmal Vorarbeit geleistet, damit wenigstens die brutalen Schläger, die Drogendealer, die Vergewaltiger unter den Schutzsuchenden in ihrer Heimat überstellt werden können. Außenminister Badefuhl schadet den Interessen Deutschlands, indem er die Agenda der Asyllobby verfolgt. Geld sollte ein gewichtiges Argument der Politik sein und klug eingesetzt werden. Genauso wie Aussetzung der Entwicklungshilfe, Stopp der Visavergabe, wenigstens die Androhung solcher Sanktionen. Diese Schutzsuchenden haben Millionen von Straftaten in Deutschland begangen und begehen sie weiter, politisch folgenlos. Auf den Plätzen des Landes werden jetzt wieder die Schutzzonen der Weihnachtsmärkte ausgewiesen. Beschützte Weihnacht. In Berlin wurde gestern ein Syrer festgenommen. Er wollte einen Selbstmordanschlag begehen, so der Verdacht. Der Mann hatte subsidiären Schutz und wurde von denen bezahlt, die er zerstören wollte. Mögliches Anschlagsziel: ein Weihnachtsmarkt. Besinnlichkeit wird durch Vorsicht und Angst ersetzt. Das ist gegen die Würde einer Kultur, die mit Weihnachten einmal so etwas wie Besinnlichkeit verband. Gegen wen sich dieser Schutz richtet, ist jedem klar. Noch nie haben wild gewordene Franziskaner oder irre gewordene Jesuiten bei Kerzenschein und Tannenduft Massaker angerichtet. Um jeden Generalverdacht zu vermeiden, wird dem Knecht Rupprecht auf den Weihnachtsmärkten vorsorglich die Rute eingezogen. Man kann ja nie wissen, die Würde der Schutzsuchenden ist ja nicht zu verletzen.
Sie hörten einen Kommentar von Frank Wahrlich. Ein Taliban als Generalkonsul in Bonn, was noch vor wenigen Jahren undenkbar schien, ist seit kurzem Realität. Die Bundesregierung hat 2 Diplomaten aus Kabul akkreditiert, obwohl sie das Taliban-Regime offiziell gar nicht anerkennt. Für viele Exilafghanen ist das ein Schock, sie fühlen sich verraten und sie fürchten nun sogar um ihre Sicherheit. Denn das Bonner Konsulat war bisher ein zentraler Datenknoten für afghanische Botschaften in aller Welt. Mein Gesprächsgast, Shakira Rahimi, kam als Kind aus Afghanistan nach Deutschland. Sie ist heute als Büroleiterin für einen Abgeordneten im Bundestag tätig und sie beobachtet die Lage in ihrer alten Heimat aufmerksam. Guten Tag, Frau Rahimi.
Guten Tag, hallo.
Frau Rahimi, Sie sind wie erwähnt als Kind von Afghanistan nach Deutschland gekommen. Wie haben Sie reagiert, als Sie gehört haben, dass jetzt ein Taliban das afghanische Generalkonsulat in Bonn leitet?
Also ich konnte es am Anfang gar nicht glauben und musste mich selbst davon überzeugen und habe den Bericht gelesen von der Tagesschau. Und ja, ich fühlte mich ohnmächtig und machtlos, ne, dass Deutschland sowas zulässt, die deutsche Regierung.
Man kann nun verschiedenen Orten lesen, die Botschaft wird ein bisschen zum Treffpunkt, wo täglich Afghanen zusammenkommen, ein bisschen Tee trinken, dann auch Fotos, Selfies gewissermaßen mit dem neuen Generalkonsul schießen. Was geht jemandem durch den Kopf, der das Land eben im Rahmen einer Flüchtlingsbewegung verlassen hat?
Ja, also ich denke, dass das nur Fassade ist, denn meine Eltern sind mit Angst und Schrecken in einer Nacht- und Nebelaktion aus dem Land geflohen mit uns Kindern. Also ich habe ja noch eine Schwester, wir waren klein und es war ein Trauma. Sie müssen sich das so vorstellen, sie werden nachts geweckt und uns wurde mitgeteilt, wir müssen jetzt fliehen. Unser Leben stand auf dem Spiel. Wir waren dann 20 Minuten weg, unser Haus wurde abgebrannt und dann höre ich, dass diese Menschen dort in einer Botschaft arbeiten dürfen. Das war für mich schon sehr erschreckend und hat mich auch sehr verletzt.
Diese Geschichte teilen Sie vermutlich mit vielen anderen Exilafghanen und diese sagen, sie hätten die Botschaft oder das Konsulat bislang als eine Art sicheren Ort gesehen, als Verbindung zu einem demokratischen Afghanistan. War das auch Ihre Wahrnehmung?
Natürlich, ich habe ja auch dort Geburtsurkunden beantragt, also meine Geburtsurkunde. Hier zum Beispiel in Berlin habe ich erworben und 2012 war das. Da war es ganz einfach, ich habe dort angerufen und mir wurde dann ein Termin mitgeteilt. Ich konnte dorthin fahren. Da waren auch westlich gekleidete Männer anwesend und auch Frauen. Der eine Herr, der das geleitet hat, konnte sehr gut Deutsch sprechen. Jetzt im Mai, wieder wegen einer behördlichen Sache, musste ich die Botschaft in Afghanistan konsultieren. Aber leider habe ich keine Reaktion auf meine E-Mails erhalten, keine Reaktion auf meine Anrufe. Und dann fragt man sich schon, also das ist ein gewaltiger Unterschied, wie sie jetzt mit einem umgehen. Und dann habe ich vor 3 Wochen war das im Spiegel gelesen, dass die Taliban, also hier der Botschaft ist ja auch ein Taliban-Führer, die talibanische Flagge hissen wollten. Also das ist für mich unbegreiflich. Und jetzt wird mir auch klar, warum keine Reaktion stattfindet.
Weil Sie eine Frau sind, denken Sie?
Natürlich, und weil ich auch westlich gekleidet bin, denn ich habe ja ein Foto mit zugeschickt. Deswegen denke ich, kontaktieren sie mich gar nicht mehr. Die haben ja auch meine alten Unterlagen von 2012, weil ich habe 2012 meine deutsche Staatsangehörigkeit erworben. Deswegen denke ich, wird mit mir so umgegangen, ja.
Keine Antwort auf ein E-Mail von einer Botschaft erhalten, das ist ärgerlich genug. Aber jetzt ist in Berichten von einer großen Angst zusätzlich die Rede, die Taliban könnten über das Bonner Konsulat Zugriff auf sensible Daten bekommen, also beispielsweise Passanträge, Familiennamen, Adressen. Ist das eine Sorge, die Sie teilen?
Natürlich. Es ist ja so, dass mein Vater das Land verlassen hat, geflohen ist und er ist ein Landesverräter. Wir sind ja geflüchtet, denn mein Vater war ja politisch tätig und ja, das ist eine sehr große Gefahr für uns.
Wie sieht diese Gefahr konkret aus? Wie könnten Dokumente oder Anträge aus der Vergangenheit eben Menschen heute noch zum Verhängnis werden?
Sie können ja herausfinden, oh, da leben ja noch die Töchter bzw. Söhne in Deutschland. Die können wir ja bedrohen. Die können wir zum Beispiel für irgendwelche Vorteile bestechen. Das kann man ja alles machen. Da besteht die Gefahr, dass man vielleicht irgendwie Informationen haben möchte. Ich denke schon, dass das eine Gefahr ist, ja.
Die Bundesregierung hat die Taliban nicht anerkannt, akkreditiert nun aber Taliban-Diplomaten. Nun ist es zwar nicht Ihre Aufgabe, die Arbeit der Bundesregierung zu erklären, aber versuchen Sie dennoch, wie erklären Sie sich dieses Vorgehen?
Na, ich denke, da Sie keinen Zugang zu Afghanistan haben, beziehungsweise zu dieser Regierung, möchten Sie das normalisieren. Sie möchten irgendwie eine Verbindung aufbauen, eine Beziehung, damit gewisse Vorgänge stattfinden können. Zum Beispiel die Ausweisung von kriminellen Ausländern, was ja gut ist, kriminellen Afghanen. Deswegen erhofft sich die Regierung dadurch ein bisschen Normalität oder einen gewissen Zugang. Also so kann ich mir das nur erklären, anders nicht.
Das heißt, die Einschätzung einzelner Menschenrechtsaktivisten ist aus Ihrer Sicht zutreffend, wenn Sie sagen, Deutschland habe mit dieser Einsetzung die Arbeit der Taliban gemacht.
Genau, so ist es. Ich unterstütze das vollkommen, ja.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht nach diesem Schritt noch irgendwelche Möglichkeiten, den Schaden zu begrenzen? Könnte oder müsste die Bundesregierung jetzt irgendwie reagieren?
Ja, natürlich. Also ich verstehe sowieso nicht, warum die Bundesregierung so still bleibt. Ich denke, wir Afghanen müssten uns jetzt eigentlich zusammenführen und protestieren dagegen. E-Mail schreiben, eine Initiative gründen, wie gefährlich für uns das sein kann. Ne? Ich werde mich auch dafür einsetzen.
Wie wirkt sich denn jetzt diese Entwicklung auf das Selbstverständnis der Exilafghanen aus? Also auf die Menschen, die wie Sie hier ein neues Leben aufgebaut haben, aber die Heimat lässt sie eben doch nicht ganz los. Ist das jetzt das bestimmte Thema in Ihrer, ich sag mal, Community und ist da die alte Freiheit, die alte Lockerheit völlig verloren gegangen?
Nee, völlig nicht, weil wir leben jetzt zu lange in Deutschland. Also ich lebe ja schon über 30 Jahre hier. Aber es ist so eine gewisse Trauer zu spüren, ne? So eine gewisse Bedrückung, als wir das erfahren haben. Ja, das ist schon zu spüren. Und meine Tante, die im Ausland lebt, sie fand Deutschland immer so freiheitlich und demokratisch. Als sie aus Afghanistan geflohen ist, ist sie erstmal nach Deutschland geflohen, weil sie wusste, hier hat sie Zuflucht, hier braucht sie keine Angst vor den Taliban zu haben, vor der Verfolgung. Und jetzt hört sie, dass ein Taliban-Führer im Bonner Konsulat tätig ist. Also das war wie ein Schlag ins Gesicht. Also so ein gewisser Schmerz bzw. so eine gewisse Bedrückung ist zu spüren. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Also das bestimmt nicht unser Leben, unser alltägliches Leben. Das nicht, nein.
Wenn ich jetzt statt Ihnen den Generalkonsul hier im Gespräch hätte und ich würde ihn konfrontieren mit diesen Ängsten, Sorgen, Vorwürfen, dann würde er mir mit Garantie sagen, ja Moment mal, ich bin Diplomat, ich mache meinen Job, selbstverständlich mache ich den unabhängig und nur konzentriert auf meine Profession. Sie scheinen dem einfach partout grundsätzlich mal nicht zu glauben.
Nee, da bin ich sehr skeptisch, weil wenn das so wäre, warum dürfen Mädchen in Afghanistan die Schule nur bis zur 6. Klasse besuchen? Warum dürfen Frauen nicht auf der Straße reden? Warum dürfen sie nicht arbeiten? Das würde ich fragen, denn er arbeitet für ein Taliban-Regime in Afghanistan, die Frauen unterdrückt, Mädchen unterdrückt, Kinder verheiraten lässt. Also ich kenne Geschichten, also das ist unfassbar. Deswegen kann ich das nicht glauben.
Sehen Sie auch eine Gefahr, dass die Taliban durch diese diplomatische Präsenz in Deutschland langfristig auch an Einfluss in der afghanischen Diaspora gewinnen?
Na klar, das denke ich schon. Ich denke schon, dass gewisse afghanische Männer dann das Konservative wieder verherrlichen und sich wieder rückentwickeln oder das toll finden, ihre Einstellung zu Frauen oder auch im alltäglichen Leben. Meine Tante meinte zu mir, alle Afghanen, die seit 2015 in Deutschland sind, sind schlechte Afghanen. Denn die kennen nur die Taliban, diese Schreckensherrschaft, diese Männer, die die Scharia verherrlichen und auch ausüben. Und diese Männer kommen hierher und leben hier in einer westlichen Welt. Aber sie können das gar nicht in Einklang bringen, dass hier die Frauen freiheitlich leben. Und wenn diese Männer dann hier zum Beispiel in Bonn leben und sagen, ach ja, ein Taliban-Führer ist doch im Konsulat, warum kann ich nicht weiter so leben wie in Afghanistan und die Frauen genauso behandeln? Also ist ja mein gutes Recht, wenn das deutsche Konsulat das zulässt. Oder auch die afghanischen Männer, die hier schon leben, die sich denken, ach, das, was damals war, war doch ganz in Ordnung.
Denken Sie auch, dass diese Akkreditierung in Deutschland, dass die von den Taliban in Afghanistan als eine Art Erfolg gefeiert wird?
Natürlich. Das weiß ich mit Sicherheit, ja. Na klar.
Was wünschen Sie sich jetzt ganz konkret von der deutschen Politik, aber auch von den Afghanen in Deutschland?
Also wie gesagt, ich möchte schon, dass die deutsche Politik darauf reagiert und ein Statement abgibt. Und auch von den Afghanen, die hier leben, dass wir zusammenhalten, die schon länger hier leben. Und diese Freiheit und die Demokratie, die wir uns erkämpft haben, besonders Frauen, dass wir uns zusammensetzen und dagegen protestieren, das wünsche ich mir. Von uns allen, ja.
Das heißt konkret, auch mal auf die Straße gehen?
Natürlich, na klar. Das ist der Wunsch. Und auch Protestbriefe schreiben und vom Bundestag protestieren. Das wäre mein Wunsch.
Gehen Sie davon aus, dass solche Maßnahmen irgendwann dafür sorgen könnten, dass dieser Spuk von kurzer Dauer ist?
Ich hoffe, dass sie aufwachen, dass sie sensibilisiert werden beziehungsweise aufschrecken und sagen, ey, das kann doch nicht sein. Ich denke schon, dass es ein Erfolg sein könnte, aber ich bin mir nicht sicher. Das sage ich Ihnen ehrlich, ja.
Ein Taliban als diplomatischer Vertreter von Afghanistan in Deutschland. Im Gespräch war die aus Afghanistan stammende Shakira Rahimi. Besten Dank, Frau Rahimi.
Vielen Dank.
Das war Kontrafunk aktuell am Montag, dem 3. November. Heute außerdem im Programm die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Im Gespräch mit Lothar Krimmel, viele Jahre Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, geht es um die Gründe für die desolate Lage des deutschen Gesundheitssystems, das trotz steigender Beiträge allmählich nicht mehr finanzierbar ist. Wirtschaft und Gesellschaft mit Moderator Frank Wahlig hören Sie heute um 11 und um 17 Uhr. Kontrafunk aktuell kommt morgen wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.